Darf man auch einen Strich machen?
Ich würde sagen, zuerst kannst du einen Strich machen, wenn du, ich würde den nicht eintragen, und dann kehr dazu zurück, bitte, zu der Frage und sieh, ob dir was später einfällt. Nicht? Ja, stimmt, manche Filme. Das ist aber die Idee. Wir müssen ja irgendwie nachdenken.
Ich bin noch nicht fertig.
Ja. Muss auch nicht unbedingt sein. Nein, nein. Eine hat man nicht beantwortet, ja. Ramgopal, wie ging es für dich?
Ja, also zum Anfang musste ich erstmal so den ersten Gedanken suchen.
Ja.
Und dann floss es aber.
Dann, ja. Aha. Ja. Wollt ihr mal hören, was ich auf Punkt 21 habe? Die tiefste Wahrheit über das Leben ist, da habe ich nur aufgeschrieben, Übungsfeld. Also das ist für mich. So. Mit dieser Übung wollte ich euch sehr gerne helfen, so ein bisschen zu diesen Grundüberzeugungen. Schade, dass der Stift, ich muss nachher mal sehen, dass ich einen guten über zu den Sanskaras vorzudringen, weil man anhand dieser Sachen, die man so spontan schreibt, sehr oft sehen kann, wie man eingestellt ist zum Leben, wie man da rangeht ans Leben, was einen so tief bewegt. Die Übung, die ich euch für das in diesem Teil vorschlagen möchte, ist, zu versuchen, irgendwie oder anders an diese Grundüberzeugung hereinzukommen. Ich habe euch auf die Rückseite, das war actually Gora Bhavani, die das gemacht hat, andere Möglichkeiten, schlag bitte mal auf Seite 2 auf, gegeben, heranzukommen, um sich seiner Grundüberzeugung bewusst zu werden. Erstens, schreibe, was deine Grundüberzeugung zu bestimmten Themen sind, wie Beziehungen, Beziehungen zu anderen Menschen, deine Zukunft, deine innersten Wünsche. Dabei ist es sehr gut, wenn du diesen Freestyle-Writing-Stil wählst. Satswaroop Maharaj hat da sehr viel Erfahrung gemacht und in seinen Büchern, die vielen von euch geläufig sind, auf die eine oder andere Weise darüber gesprochen. Der schreibt einfach drauf los und sieht dann, was so in ihm drin ist. Es gibt einen Vertreter des Freestyles, einen englischen Humorist, der sagt, erst wenn ich schreibe, sehe ich daran, was ich schreibe, was ich zu sagen habe. Also er sagt, es ist ein bisschen kompliziert, wie das ausdrückt und vielleicht auch nicht so gut übersetzt von mir. Es geht darum, erst wenn man schreibt, kann man so merken, was so in einem drin ist. Das ist ein bestimmter Prozess, der uns Menschen gegeben ist, der mit dem Schreiben da ist. Deswegen hat Srila Prabhupada uns aufgeführt, jeden Tag ein bisschen was zu schreiben. Viele von uns machen das mit Tagebüchern. Ich mache es zum Beispiel abends immer, dass ich ein Tagebuch führe, in das ich reinschreibe. Ein Tagebuch, was ich nicht veröffentliche und was, wenn ich sterbe, auch niemandem in die Hände fallen wird, weil ich das als eine ganz private Übung gemacht habe. Nicht? Es sind schon viele, viele Seiten voll damit. Und es hat mir sehr, sehr geholfen in meinem Leben, mir bewusst zu werden über das Leben. Eine zweite Übung, die machen wir nicht jetzt, weil ich auch möchte, dass ihr vielleicht etwas mit nach Hause nimmt und da macht. Schreibe kleine Aufsätze über diese Themen. Schreibe, was immer dir einfällt, Du bist vielleicht überrascht, welche Grundüberzeugungen zum Vorschein kommen. Eigentlich ist das, haben wir das ein bisschen, eigentlich müssen wir das, Gorbavini, vielleicht fürs nächste Mal nach vorne ziehen. Das ist das gleiche wie Punkt 1. Ihr habt also ein bisschen mehr Zeilenfreiheit hier gewonnen. Und das dritte ist, als Beispiel, braucht man auch nicht zu machen, aber schreibe einen kleinen Abschnitt, bei dem jedes Wort mit dem nachfolgenden Buchstaben des Alphabetes beginnt. Das ist eine ganz veraute Übung, dass man zum Beispiel schreibt, es geht also A, B, C, D, E, da habe ich mir so, fing ich einfach mal an, und dann habe ich auf Berlins Caesarplatz, da ereignen sich für Gerhard heftige Illusionen. Das ist überhaupt nicht geistreich, aber ich habe mich gefragt, warum geht das in diese Richtung bei dir? Und dann fängt man an zu kämpfen. Vielleicht solltest du das in eine andere Richtung hineinbringen. Bei dieser Sache ist es nicht so wichtig, dass man jetzt sich genau an die Regel hält. Wenn da zum Beispiel ein sich mit dem S dazwischen rutscht, obwohl das S ja ganz hinten erst kommt, macht das nichts. Es geht einfach nur darum, mal zu sehen, was so kommt. Nicht? Denn sehr oft haben wir hier irgendwo große Barrieren und hier auch große Verteidigungsbarrieren drin, sodass wir das nicht bewusst sehen. Die Sanskars, die schleichen sich also durch, diese Grundüberzeugung, und tun uns auf für uns unbewusste Weise sehr oft bestimmen. Ja, jetzt geht es, gleich geht es in die Meditation. Aber jetzt wollen wir noch. Ich habe noch andere Möglichkeiten aufgeschrieben. Blicke auf deinen Tag zurück, bevor du einschläfst. Das ist auf Seite 3 alles zu finden. Und etwas, was ich jetzt auch sehr nur aus meinem Erfahrungsschatz, dies sind etwas relative Überlegungen. Ich habe mir einfach mal mein Horoskop angeschaut und habe gemerkt, dass es einige Dinge dort gab, über meine bedingte Natur, die mir nicht so bewusst waren. Und als ich die erfuhr, merkte ich, das stimmt einfach, und weiß jetzt ein bisschen, wo ich auch durch die Dinge geprägt werde, die im Horoskop sich eben niederschlagen. Es war sehr hilfreich. Ich möchte das nur so vorschlagen, über das Rednerpult hindurch. Wenn das für euch von einem Wert ist, nehmt es bitte an. Ich möchte jetzt mit euch gerne zurückgehen hier sind wir. Ihr könnt euch erinnern, wie ich ein paar Sätze gesagt habe: ohne Fleiß kein Preis. Oder ich bin einfach nur wie meine Mutter. Oder ich habe keine Kraft, mein Leben zu ändern. Ich kann, wenn ich meine kleine Freiheit oder meine Freiheit als Seele einsetze, diese Grundüberzeugung verändern und andere Dinge dort reintun. Auch das werdet ihr wiederfinden. Hier fühle ich mich ein bisschen, also das ist wie gesagt das erste Mal. Statt also zu denken, wir sind wohl hier, ich werde nicht geschätzt oder ich bin Krishna gleichgültig, ich bin nichts wert, kann ich denken, ich werde geschätzt, von Krishna liebt mich. Srila Prabhupada hat darüber in einem Buch geschrieben, dem Bhagavatam, ganz am Anfang. Da hat er etwas gesagt, als ich das erste Mal das las, habe ich darüber hinweggelesen. Als ich das zweite Mal las, habe ich darüber hinweggelesen. Als ich es das dritte Mal las, habe ich gedacht, das kann nicht sein, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich schaue mal im englischen Originaltext nach, ob das richtig übersetzt ist. Es war richtig übersetzt worden. Als ich das vierte Mal das gelesen habe, habe ich gemerkt, weiß nicht. Warum schreibt Prabhupada? Ist das, weil die ganze ISKCON sich verändert haben und jeder so New Agey jetzt denkt? Und als ich das fünfte Mal das gedacht habe, habe ich es gedacht, nachdem ich eine Geschichte gehört habe. Eine traditionelle Geschichte. Und beim sechsten Mal habe ich das ernst genommen. Und dieser Satz. Das wäre natürlich jetzt genial, wenn ich ihn jetzt so habe. Aber ich habe ihn ja auswendig gelernt. Ich habe ihn ja sechsmal lesen müssen, bevor ich ihn registriert habe. Krishna liebt uns mehr, als wir uns das vorstellen können. Der zweite Satz. Die meisten von uns wollen gar nicht Krishna bewusst werden. Aber wenn Krishna ein klein bisschen Interesse sieht, gibt er dem Lebewesen alle nur erdenklichen Möglichkeiten, zu ihm zurückzukommen. Nochmal. Krishna liebt uns mehr, als wir es uns vorstellen können. Nochmal. Krishna liebt uns mehr, als wir es uns vorstellen können. Nochmal. Krishna liebt uns. Ich glaube, ihr versteht, was ich hier sagen möchte. Krishna hat mehr Interesse, mit anderen Worten, daran, als wir, dass wir in ein spirituelles Leben zurückfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Vorhin hatte einer von euch gesagt, ja, wir sollen doch demütig sein, und sehr oft sieht das so aus, dass ich sage, ich bin schlimmer als ein Wurm. 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 Stattdessen kann man sich vorstellen, Krishna liebt mich mehr, als ich mir das vorstellen kann. Wir können dann denken, ja, hier ist ein bisschen, also die, mit den Übersetzungen, da, ich bin fähig, ich bin ein guter Mensch. Versteht ihr, das muss noch ein bisschen geschliffen werden. Nicht? Man kann dieses positive Denken, vielleicht ich habe eine Chance, weil Krishna mich liebt, fühlen. Man kann andere Dinge reinsetzen in seinen Geist. Krishna liebt mich, weil Krishna so gütig zu mir ist, fühlt man sich zum Beispiel mit einem Gefühl der Dankbarkeit. Man kann sagen, ja, wenn Krishna mir hilft, dann wünsche ich mir einfach ihm, also etwas im hingebungsvollen Dienst zu tun, was ich alleine nicht so anpacken könnte. Und wenn wir dann anfangen, von diesen Einstellungen oder Überzeugungen auszugehen, werden wir eine ganz andere Lebenswirklichkeit haben. Krishna gibt mir genug von allem, was ich brauche, ist genug für jeden da und so weiter. Ich muss sagen, diese Folie werde ich nochmal machen. Die ist nicht so gut geworden. Sorry. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einfach das nicht so richtig rübergebracht in der Schrift. Deswegen werden wir euch diese Folie in der neu bearbeiteten Weise geben. So, der Punkt ist, wenn ich es schaffe in meinem Leben, mir über meine Überzeugung bewusst zu werden und dann Überzeugung hineinzutun, die ich als wertvoller ansehe für meine Lebensentwicklung, kann ich mein ganzes Leben verändern. Hier ist eine Frage, habe ich gesehen.
Ich habe mir selbst Gedanken über sowas gemacht, und meiner Ansicht nach ist es doch so, dass solche Grundüberzeugungen eigentlich nur geändert werden können, wenn auch eine Erfahrung dazu da ist, eine positive Erfahrung.
Ja.
Wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, spielt sich die Grundüberzeugung vielleicht auch als letzten Leben heraus, wie gesagt. Aber um sowas Tiefsitzendes praktisch auszulöschen, ja, umzuwandeln, ist doch unbedingt eine positive Erfahrung notwendig. Also wenn ich sage, wie Krishna liebt mich, brauche ich eine Erfahrung dazu, dass ein Krishna mich liebt. Ich
meine, ja.
Es ist nicht zuletzt, dass es vielleicht an mir selber liegt, weil ich nicht sehen will, das muss vielleicht sein.
Ja.
Aber irgendwann muss eine Erfahrung da sein.
Findet ihr das auch richtig, was Bernd sagt? Ja. Einfach nur so einen theoretischen Satz da reinzuschieben. Möchtet ihr dazu noch etwas sagen? Ach so, für das Tape. Ja, Bernd sagte einen sehr guten Kommentar. Um jetzt zum Beispiel davon zu überzeugt zu sein, dass Krishna tatsächlich dass ich geliebt bin, also dass ich, danke, dass es falsch ist, dass ich nichts wert bin, muss ich Erfahrung machen, Erfahrung haben. Findet ihr das auch richtig? Was fällt euch dafür so ein, Chaitanya Bhakti?
Wenn einer sich gerne einen gestorbenen
Glauben hätte, dass ich einfach nicht brauche. Also, einfach Glauben kann ja auch sein. Ja. Ja, hier ist ein anderer Kommentar da. Ich wiederhole das immer für die kassettenhörende Nachwelt, nicht? Weil viel mehr das so auf diese Weise das Seminar daran teilnehmen können. Ein anderer Kommentar von Chaitanya Bhakti ist, dass sie sich wünscht, dass sie genügend Vertrauen hat in das, was sie hört, auf diese Art und Weise, dass sie nicht unbedingt das erst erfahren muss, sondern dass sie genug Glauben hat und aufgrund diesen Glauben dann handelt.
Eine andere Möglichkeit ist noch, wenn ich sehr viel Vertrauen in eine Person habe, die mir das erzählt, dass sie das auch annehmen kann. Weil wir zum Beispiel mit Krishna selbst keine Erfahrung haben, aber man erzählt uns, Krishna ist blau, und weil wir eben Glauben haben an die Person, die uns das erzählt und an die Schriften, die wir gelesen haben, auch.
Ja, wenn ich also Vertrauen habe in eine Person, dann kann ich das, was sie sagt, sofort annehmen. Wenn mir jemand, angenommen, ich habe keine Erfahrung von Krishna, und jemand sagt mir, dem ich Vertrauen habe, Krishna ist blau, oder die Schriften sagen das, dann nehme ich das an. Was fällt euch noch dazu ein? Ja.
Manchmal die Dankbarkeit, zum Beispiel einfach zu danken, dass man hier sein darf, dass man Gemeinschaft hat. Also ich habe schon Tage erlebt, wo ich gedacht habe, oh, ich danke dir, dass es heute schneit. Einfach,
ja.
Ja, weil so viel Freude irgendwie da ist. Und manchmal kann man sich auch über die kleinen Dinge freuen.
Ja.
Und die sind ganz wichtig. Und in diesen kleinen Dingen kann man auch Gott erleben oder Gott erfahren.
Ja. Also man kann einfach sich freuen, man kann dankbar sein. Ich danke dir, dass es schneit heute zum Beispiel. Und in diesen kleinen Dingen kann man Krishna erleben oder Gott erleben.
Manchmal denkt man dann eben, man will diese ganz großen Erfahrungen.
Ja, ja. Ja, ja. Man braucht also nicht immer die ganz großen Erfahrungen zu haben, sondern kann Krishna in dem allen leben. Es ist interessant, ihr kommt auf einige Themen drauf, die nachher, ich halte natürlich hier noch ein bisschen zurück, ne, ich will meinen. Aber ich find's sehr wichtig, ja. Habt ihr noch dazu, Birgit?
Ja, ich habe noch eine Frage zu diesem Unkraut. Also es waren bisher immer nur so Sätze, dass man sich halt unwürdig fühlt und unwürdig.
Ja, ja.
Und so. Wie ist es denn mit dem Gegenteil? Also ich denke, also man
muss. Ich kann alles!
Genau. Steckt da eben auch sowas hinter, oder ist das eine eigene Grundüberzeugung für dich?
Das ist, Grundüberzeugungen sind zunächst einmal, sind einfach, ich würde sie sehr gerne ein bisschen neutral ansehen. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine Grundüberzeugung hast, die auf falschen, dieses ich kann alles, die auf falschen Stolz beruht. Dann ist das halt deine Grundüberzeugung. Ich wollte zuerst, aber damit es einfach wird und damit ich zu meinem Punkt vordrehe, will ich mal zunächst einmal zu dem kommen, wo viele, viele, viele Leute von uns drinstecken, die sich einfach behindern, selber im Wege stehen, durch ihre sehr oft auf negative Erfahrungen aufbauenden Grundüberzeugungen. Letztendlich ein Mensch im materiellen Leben, der in der materiellen Illusion ist, hat Grundüberzeugungen, wie zum Beispiel diese Ich bin der Körper, die ihn sehr beeinschränken. Nicht? Also der diese, und insofern sind viele der Dinge, die wir in der materiellen Welt erfahren, solange wir im materiellen Bewusstsein sind, doch von dieser Illusion, dieser materiellen Illusion sehr stark beeinflusst. Von einer spirituellen Sicht gesehen ist es so, dass man gar nicht sagen kann, dies ist gut oder dies ist schlecht, denn alles in der materiellen Welt hat diesen materiellen Erfahrungswert, diesen Gott-Minus-Wert, wenn man nicht Gottes Bewusstsein daran setzt. Ja. Ja, ich will zu diesem Punkt, ich möchte Bernd sehr, sehr danken. Es gibt also, hat die Gruppe so zurückgeantwortet, man braucht nicht unbedingt zu sagen, erst wenn ich, sagen wir mal so, wir können die Augen dafür öffnen, wie Krishna uns liebt, indem wir die kleinen Dinge, nicht erst die göttliche Umarmung also die kommt so an meine Brust sozusagen erfahren. Oder man kann auch sehen, dass man Überzeugung in sich einlädt, die auf der Grundlage von der Literatur und Heiligen Schriften beruht. Im Mittelalter gibt es etwas, was man als Divino Ratio bezeichnet. Divina Ratio. Was das ist, dass ein Mensch, der zum Studium der Bibeltexte angehalten wurde und dann versuchte, diese Schriften, diese Texte, die er las, in der Wirklichkeit um sich herum zu sehen. Wir im Krishna-Bewusstsein haben das auch, dass wir die Wahrheit die spirituelle Wahrheit aus den heiligen Texten sehen und dann durch die Augen der Schriften versuchen zu sehen. Diejenigen, die Literatur lesen, heilige Schriften, die das noch machen heutzutage, haben das erfahren in ihrem Leben, dass sie plötzlich mit diesen Dingen sehen. Ich habe einen Devotee mal gesprochen, der mir gesagt hat, dass er regelmäßig Prabhupads Vorlesung hört und so begeistert ist, dass er die schon abtippt. Und dann merkt, wie er dadurch, dass er die Vorlesung hört, plötzlich die Welt anders sieht durch die Augen von Prabhupada. Ich muss sagen, so bin ich überzeugt worden vom Krishna-Bewusstsein. Ich habe damals nicht so gut Englisch gesprochen und es war für mich schwierig, Prabhupads Vorlesungen auf Kassette zu verstehen, dieses Englische, das gesprochene Englische. Aber ich habe ja Englisch in der Schule gehabt und konnte also das geschriebene Englisch, Schulwissen hatte ich. Und habe dann die abgetippten Lectures gehört und irgendwann mal gemerkt, dass die Sicht von Prabhupada zu meiner eigenen Sicht wurde. Denn, das will ich jetzt versuchen zu zeigen, die meisten von unseren Grundüberzeugungen sind nicht Wahrheiten, sondern sind einfach nur Dinge, von denen wir überzeugt sind, die uns prägen. Das ist nicht eine objektive Wirklichkeit. Das ist einfach, stimmt es denn, dass man sagen kann, ich habe es verdient, in der Hölle zu stehen. Naja, das sind jetzt übertriebene Sachen. Ich bin mal mit ein paar Ich werde nie genügen. Ich werde nie ausreichen. Das kann doch eine Frage sein, in welchem Kontext. Zum Beispiel mache ich niemals alleine genügen, den Lautsprecher zu tragen. Aber wenn ich noch einen anderen habe, einen zweiten, dann reicht meine Kraft aus, den Lautsprecher zu tragen. Das ist ziemlich schwer, das könnt ihr nachher mal ausprobieren. Stimmt es denn, dass ich dazu verflucht bin, also verflucht ist auch ein bisschen stark, dass ich dazu bestimmt bin, die karmischen Reaktionen auf meine Sünden zu erleiden? Könnte man nicht vielleicht sagen, well, es kommt darauf an, mit welchem Bewusstsein ich das daran gehe. Ich zum Beispiel habe in meinem Leben erfahren, bei einer schweren Rückenerkrankung, die so schlimm war, dass sie mich ans Bett gefesselt hat. Also ihr könnt mal euch erkundigen, das kann einen zur Raserei bringen. Ich glaube, du hast ähnliche Erfahrungen auch machen können. Nicht? Das ist, wenn man wirklich so starke Rückenerkrankung gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass mittendrin in dieser Leidensphase ich plötzlich angefangen habe, ein Verstehen zu haben. Yes, das ist materielles Leben. Ich habe jetzt die karmische Reaktion hier und kann mich nicht mehr bewegen. Aber zum Glück ist Krishna da und hat mir diese Reaktion jetzt schon gegeben, wo ich das noch ertragen kann, weil ich noch einigermaßen gesund bin. Und damit brauche ich mein Karma auf. Und ich spürte, wie ich mitten in der Krankheit auf dem Krankenbett da lag, mit Tränen der Dankbarkeit in den Augen, weil ich verstanden habe, ja, hier geht jetzt mein Karma zu Ende, super, die höchste, ich danke dir, Krishna, dass du mir das gegeben hast zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch tragen kann, und so weiter. Nicht? Da sieht man also, wie man versuchen kann, wie durch spirituelles Leben die Grundüberzeugung, wenn man sie einmal weiß, zu relativieren. Dazu ist natürlich sehr wichtig, dass man anfängt, Manishina zu werden, nachdenklich ans Leben heranzugehen. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Ich bin einfach wie meine Mutter. Ich kann leicht aus den Fehlern meiner Mutter lernen. Ich habe keine Kraft, etwas in meinem Leben zu ändern. Mit Krishnas Hilfe kann ich leicht erreichen, was ich will. Oder die materielle Welt ist ein Ort voller Leid. Ich kann dann auch denken, alles ist Krishnas Barmherzigkeit. Seine liebevolle Barmherzigkeit hilft mir in meinem Lernprozess. Und hier möchte ich einen Punkt dran bringen. Frauen sind weniger intelligent als Männer. Man kann auch denken, Frauen haben eine besondere Art natürlicher Intelligenz, die sie von innen her lenkt. Das habe ich. Diese intuitive Erfassen ist sehr, sehr stark ausgearbeitet. Ich sehe das immer, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen etwas erlebt, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt bin ich also platt. Das habe ich noch nie erlebt, das könnte ich nie, so eine Intuition haben in solche Dinge. Nee. Also ich möchte sagen, die meisten Grundüberzeugungen, die wir haben, sind nicht das, was der Wirklichkeit entspricht. Und wir müssen, wenn wir eine andere Perspektive in unserem Leben entwickeln und anfangen, nach diesen Perspektiven zu leben, wird sich unsere Wirklichkeit, unser Leben total verändern. Ich habe viele Devotees erlebt, die im Leben im Kreise gehen. Nachdem man so ein, kommt man nach einem Jahr wieder und guckt wieder, sind sie noch in dem gleichen Kreis drin. Dann schaut man nach 2 Jahren wieder, oh, noch immer in dem gleichen Kreis. Naja, mal sehen, was nach 3 Jahren ist. Nach 3 Jahren strahlt sich plötzlich jemand an und sagt, ich war auf einer Pilgerreise. Ich bin über meine Grenzen weggekommen und ich weiß, es gibt wirklich Krishna. Ich brauche mich nur mit ihm zu verbinden und meinen Kontrolletti abzugeben, meinen Kontrolliermechanismus und einfach sehen, wie Krishna will. Das habe ich oft gesehen. Ich habe auch die Devotees gesehen, die nach 10 Jahren noch im gleichen Kreis sind. Ich habe auch die Devotees gesehen, die aus dem Kreis rausgegangen sind und wieder in den Kreis zurückgegangen sind. Gibt's auch. In meinem eigenen Leben habe ich gesehen, dass ich bestimmte Dinge immer wieder getan habe. Und einmal, das war für mich wie eine kleine Offenbarung, ging ich nach Hause, klopfte an der Tür ran, mein Vater machte auf, sagte so ganz laut, ich heiße Patterson. Das sagt man bei unserem Clan so. Und dann ist die Antwort, die man wiedergibt, raus, ich heiße auch Patterson. Das ist das Norddeutsch. Ne? Und ich merkte dann an dieser Sache, oh, das ist eine ganz bestimmte Grundüberzeugung, dass man denkt, die Pettersöhne sind was Besonderes und sind speziell. Das muss man. Und da merkte ich plötzlich, oh ja, dieses Skript hast du auch in dir drin. Es kam mir also direkt aus der geöffneten Tür mit der warmen Wohnungsluft herausgeweht. Ich merkte, eigentlich ist es an der Zeit für dich, wenn du echtes spirituelles Leben möchtest, ein bisschen demütig zu werden und dein Verständnis darauf zu richten. Ich heiße spirituelle Seele, nicht? Oder bin eine spirituelle Seele. Ich möchte euch bitten, bei diesem Seminar oder bei diesem Teil des Seminars ein bisschen, wir werden jetzt zum Ende noch eine kleine Übung machen, ein bisschen eins zu verstehen. Nämlich, man muss daran arbeiten. Es ist sicherlich nicht so einfach und ich fand deswegen unseren Kommentar von unserem Devotee sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich nehme jetzt diese programmiere mich einfach sehr positiv und sehr spirituell. Was dazu nötig ist, sind ein paar Schritte, die wir machen müssen. Nicht einfach so ein kleines Erkennen. Wir müssen erstmal sehen, wo sind wir bedingt, auf welche Weise sind wir bedingt. Wir müssen sehen, sind das überhaupt Wahrheiten, die ich bei mir drin habe? Und der dritte Schritt ist, wir müssen sehen, was für andere Dinge, für spirituelle Wahrheiten wir rein tun. Ich möchte das euch gerne nicht aufschreiben, dass euch helfen kann. Erstens, Feststellung. Meiner Überzeugung, zweitens, sind diese wahr, nicht die und drittens, gegebenenfalls, gegebenenfalls auswechseln. Wir lesen die Schriften. Warum? Damit wir eine spirituelle Überzeugung kriegen, mit denen wir unser materielles Leben auswechseln können. Im fünften Kanto heißt es, wenn jemand, nachdem er so viel die Schriften gelesen hat, immer noch der Überzeugung ist, er ist der Körper, dann ist er wie ein Vierbeiner. Nicht? Also es geht darum, dass wir uns diese Schrift, diese heiligen Wahrheiten zu eigen machen und auf dieser Grundlage dann handeln. Ich möchte mit euch jetzt eine kleine Meditation machen. Vielleicht müssen wir ganz kurz die Fenster dazu aufmachen. Das wird jetzt Spaß bringen. Wir brauchen nur frische Luft, keine Angst, wir machen es nicht die ganze Zeit an. Wie bitte?
Mit Musik oder ohne?
Was haben wir denn für Musik? Wollen wir die Schrift hier rein? Ja. Vielleicht können wir aber vor der Meditation noch sehen, ob hier einige Fragen sind. Das ist ja ein sehr wichtiger oder Diskussionspunkt. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Ja, bitte?
Man hat ja auch über einen, den Geist eine neue Spur zu geben. Ich glaube, der Geist der Perche hat in letzter Zeit in bestimmten Tief eingefroren im Bewusstsein.
Ja. Ja.
Und das ist im Prinzip also das, die Analogie dazu, dass man praktisch den Geist durch wiederholtes Lesen und Hören und so weiter den Geist eine neue Spur praktisch gibt, und dann hier sich einfährt und die alte zuschüttet sozusagen.
Ja, ja, ja. Das Text in den Heiligen Schriften und vor allen Dingen das Hören, Shravanam, von Gott geweihten, ist sehr, sehr wichtig. Mit Vertrauen. Die meisten, Simon, das ist ein Problem. Diejenigen, die Vertrauen haben, können unglaublich schnell Fortschritt machen. Diejenigen, die keins haben, oder nicht so viel, da ist es langsamer. Und diejenigen, die gar keins haben, können sich bemühen für viele lange Zeit auf dem spirituellen Weg, aber sie fallen zurück zu Geburt und Tod, sagt Krishna. Sie kehren in die alte Spur zurück. Dieses Vertrauen kommt nur in der Gemeinschaft von Devotees auf. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz etwas sagen, wo ich eine gewisse Schwierigkeit sehe. Wir leben im Augenblick, geht unsere Bewegung durch eine Reinigungs- und Erneuerungsphase durch, etwas, was schon lange an der Zeit war. Und in dieser Phase ist der Boden der Bewegung sehr brüchig geworden. Unsere Bewegung ist nicht abhängig von wie soll ich mich ausdrücken, von Gebäuden und so weiter, sondern abhängig von dem Boden oder des Vertrauens. Und es sind in der letzten Zeit eben Dinge auch geschehen, weil einige Fehler da lagen, wo Devotees unser Vertrauen enttäuscht haben. Nicht? Und deswegen ist die neue Generation der Devotees in Gefahr. Sie muss sich überlegen, wo ihr Shraddha ist, ihr Vertrauen. Denn erst wenn ich die Löcher in meinem Vertrauen gestopft habe, dann kann ich tatsächlich profitieren durch diese heiligen Schriften und durch die Aussagen von Heiligen. Wenn ich aber nicht daran glaube und kein Vertrauen habe, dann nützt mir das nichts. Das kann ich hören und hören. Ich möchte euch gerne sagen, wie was ich als Prediger oft erlebt habe. Leute haben die Bücher gelesen. Es hat sie so angespornt und haben danach gelebt und sind nach ganz kurzer Zeit sehr ziemlich weit gekommen in ihrem spirituellen Leben. Ich habe auch oft, ich kenne auch viele Devotees, die ein ganz großes Maß an Vertrauen haben. Wenn die eine spirituelle Unterweisung hören, dann handeln sie sofort danach. Es gibt aber viele Devotees, wo die Vertrauensstruktur so angegriffen ist durch die Vorfälle und so weiter, dass sie nicht mehr genügend hören, dass sie nicht mehr genügend lesen in Prabhupads Büchern und somit nicht die Möglichkeit haben, ihre Grundüberzeugung wirklich zu verändern. Dieses Seminar, was wir zum Beispiel heute, was wir geben, eines der großen Wünsche bei diesem Seminar ist, dass das eigene Vertrauen gestärkt wird. Wir werden aber nachher nicht nur Vertrauen durch die Schriften dran nehmen, sondern auch Vertrauen, was durch die eigene Erfahrung gegeben wird. Denn das ist ganz wichtig auch. Ich weiß, dass dir das ein wichtiges Anliegen sein muss, nicht? Und da haben wir extra, das ist nachher in dem Teil dran, wo wir dann wirklich in diese sehr, sehr lichten spirituellen Themen gehen. Dieser Morgen ist noch ein bisschen, wir haben aber nur noch eine halbe Stunde Arbeit vor uns und dann sind wir durch. Also dann könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen und ich kann auch ein bisschen aufatmen, weil dann werden wir im Gleitfluch davon dahin schweben. Ich möchte jetzt gerne, lieber, weil wir uns die Zeit sonst weg, wir haben noch, du hast eine Meldung, ja, Gaurav Shiromani?
Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie weit es überhaupt möglich ist, mit dieser Überzeugung auf eine rationale Weise umzugehen. Denn die sind ja nicht auf der Ebene von Denken, Fühlen und Wollen, die sind ja drunter, die sind ja zu fast 100%, wenn ich nicht durch einen gedanklichen Prozess erzeugt, ist einfach dadurch diese prägende Erfahrung.
Ja.
Das kommt bei fast so wie Psychoanalytiken, also man redet drüber und denkt, was zu ändern, das funktioniert nicht, das wissen wir ja. So, wie ist unser Zugang überhaupt möglich dazu?
Also hier ist eine Grundüberzeugung, durch das Erkennen dieser Dinge kann man es nicht ändern, das wissen wir ja. Das ist eine Grundüberzeugung. Ja, durch das verstandesmäßige Erkennen dieser Dinge können wir sie nicht ändern, das wissen wir ja. Wissen wir das? Ist das tatsächlich so? Was meint ihr?
Ja.
Ja. Können wir es aber durch Erkennen lösen? Das ist eine andere Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da differenzieren. Nicht? Stimmt, wenn ich erkenne, ich esse zu viel, das heißt noch nicht, dass ich am nächsten Morgen genau das Richtige tue. Ich muss dann was anderes. Ich muss dann noch einen Schritt machen. Der Schritt, den wir machen müssen, um unsere Grundüberzeugung anzugehen und da etwas zu machen, sind tatsächlich diese, ich will mal so sagen, die spirituellen Überzeugungen da reinzusetzen und nach diesen spirituellen Überzeugungen zu handeln. Ich gebe zu, mein Seminar ist als Ganzes zu sehen. Mir geht es jetzt erstmal darum zu zeigen, wie wir bedingt sind, wie wir das lösen und so weiter. Das kommt im zweiten Kapitel, deine Beziehung zu Krishna, im dritten Kapitel, die Verbindung herstellen und im vierten Kapitel, was können wir tun? Also wenn man echt interessiert ist an der Frage, sollte man auf alle Fälle dabei sein oder es auf Tape hören. Mir geht es erstmal in diesem Schritt darum zu sehen, hier sind Sachen da und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Nicht wie der Mann, der Zahnarzt, der die Krone darauf setzt. Aber ich finde es sehr gut, also ich bin sehr, sehr dankbar durch dieses Feedback. Bitte, auch wenn ich manchmal so ein bisschen intensiv zurückantworte, ich finde das ein sehr guter Punkt. Hier unterscheiden wir uns wirklich von der Psychoanalytik, die einfach den Leuten zeigt, was vorliegt. Und die, ich denke, dass, ich will jetzt nicht verallgemeinern, ich kenne mich nicht mehr so gut aus, aber soweit ich es noch wusste von damals, meinen Studien damals, wo ich versucht habe, up to date zu sein durch diese Zeitschriften, die da rauskamen, da habe ich immer so ein bisschen gesehen, da wurde man darauf hingewiesen und tolle Analysierung Sachen, aber man konnte damit nichts lösen letztendlich. Das haben aber inzwischen auch manche Leute erkannt. Das muss man fairerweise sagen. Nicht? Ich habe einen Vortrag mal gehört, wo gesagt wurde, ja, durch diese Analyse allein ist noch nicht so viel getan. Also wir fangen an, Lösung zu geben. Eine Lösung. Wir sind jetzt aber noch dabei, in unserem Seminar herauszustellen, was es denn ist. Gut. Ich würde jetzt gerne, ich weiß, es ist noch interessant zu diskutieren, aber ich möchte mit euch ein bisschen meditieren. Ich weiß, dass manche von euch ein etwas gespanntes Gefühl hier bekommen werden. Ich möchte nicht mit euch über den Hare Krishna Mantra meditieren, denn das haben wir schon gemacht oder machen wir noch. Ich möchte einfach mal eine buddhistische Meditationsart vorschlagen heute mit euch. Es hat einen bestimmten Grund. Keine Angst, ich will euch nicht zu Buddhisten machen. Wir alle können wissen, dass der Atem oder das Atmen eine sehr zentrale Rolle in unserem Leben spielt. Der Atem wird oft als Brücke zum Unterbewussten bezeichnet. Wenn wir erregt sind zum Beispiel, atmen wir sehr, sehr schnell. Wenn wir sehr gespannt sind, hören wir zum Teil auf zu atmen. Das habe ich bei mir festgestellt. Wenn ich ein Buch lese, was mich total mitnimmt, und das passiert leider sehr oft, also zum Glück, sehr oft. Wenn ich neulich habe ich jetzt was gelesen von Krishnadas Kaviraj Goswami, ein nicht veröffentlichtes Manuskript, oder sagen wir mal nicht weit verbreitetes Manuskript. Es war so spannend. Es ging da über Unterweisung für Sannyasis, nicht? Und ich merkte plötzlich, ich ersticke ja fast, ich habe noch gar nicht geatmet. Man merkt, wenn ein Glücksgefühl im Herzen aufsteigt, dann atmet man so ganz tief. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ihr Fragen zu dem Thema des Atmens habt und wie das unser Bewusstseins Stände angibt, wie ein Bewusstseinsbarometer, dass Elke euch ein bisschen helfen könnte. Elke ist eine Yoga-Lehrerin in Überlingen und kann bestimmt auch ein bisschen vom Pranayama her darüber erzählen. Nicht? Das ist Elke, mit der kann man sich informieren und mehr, wenn man will, dann ein Gespräch führen oder so. Der Atem ist sehr oft ein Barometer für unser Bewusstsein. Umgekehrt ist es so, dass man durchs Atmen, durchs bewusste Atmen, sein Gemüt in Kontrolle bekommt. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn man sich sehr aufregt, dass man dann einfach mal, dass man sich vornimmt, Man geht ans Fenster, schaut in die Natur. Und atmet tief durch und merkt, wie man ruhig wird. Habt ihr das schon mal erfahren? Jetzt muss ich mir das mal überlegen, jetzt kann ich mich nicht, oder man hat sich gerade gestritten vielleicht, nicht, dass einem die Haarbüschel ausgezogen sind, nicht so heftig, und dann atmet man. Ja. Und geht so rein. So, bestimmte Yoga-Übungen, die Pranayama-Übungen sind, helfen einem, richtig zu atmen. Und ich möchte mit euch jetzt eine kleine Pranayama-Übung machen, wenn es für euch recht ist. Ich möchte euch, wir machen mal so ein bisschen Entspannungsmusik an. sofort. Ich möchte euch bitten, euch bequem hinzusetzen, aber versuchen ein bisschen also bequem aufrecht hinzusetzen, also nicht so hingelümmelt. Das ist auch gut, dass wir das üben, denn wir werden nachher eine Meditationsübung machen. Ich möchte einfach mal euch bitten, die Augen zu schließen und bewusst tief auszuatmen, denn dann werdet ihr ganz von alleine auch etwas tiefer einatmen. Jetzt bitten, euer Bewusstsein auf den Atmen zu richten. Das heißt, werdet euch bewusst, wenn ihr einatmet, und werdet euch bewusst, wenn ihr ausatmet. Versucht an nichts anderes zu denken und einfach mit eurem Bewusstsein beim Atmen zu bleiben. Was anderes denken solltet, was vorkommt, ist das nicht schlimm oder schlecht oder dass ihr die Aufgabe nicht beherrscht. Es ist einfach so, aber ihr gebt diesen Gedanken keine Aufmerksamkeit oder keine Kraft. Ihr konzentriert euch nicht auf ihn. Ihr lasst ihn kommen und gehen. Denn erst wenn man sich auf etwas konzentriert, gibt man dieser Sache Kraft. Stattdessen lenkt ihr euren Geist immer wieder auf das Atmen. Das tiefe Atmen, aber nicht erzwungene tiefe Atmen. Entspannt eure Gesichtsmuskeln. Und Entspannt eure Arme, zuerst den rechten. Den linken. Den Oberkörper. Die ganze Zeit bleibt unser Bewusstsein weiter im in- und ausströmenden Atem. Oder besser den einströmenden Atem und den herausströmenden Atem. Konzentriert eure Beine, vielleicht müsst ihr sie nochmal in eine bequemere Haltung hineinstrecken. Bitte bleibt beim Atmen. Wenn es euch nicht gelingt, macht es nichts. Aber wir versuchen zurück zum Atmen zu gehen. Wir atmen tief ein und aus, ohne es jedoch zu erzwingen. Bei dieser ganzen Übung versuchen wir nichts zu erzwingen. Jetzt gehen wir weiter. Wir richten unser Bewusstsein auf unsere Nase. Vielleicht habe ich es nicht gesagt, aber wir atmen nur durch die Nase ein und auch nur durch die Nase aus. Der Mund bleibt geschlossen. Wir sind in unserem Bewusstsein bei dem ein- und ausströmenden Atmen. Und um es genauer zu machen, wir gehen jetzt mit unserem Bewusstsein dorthin, wo der Atem hereinkommt und auch wieder herauskommt, nämlich zu unserer Nase. Werden wir unser Bewusstsein weiterrichten. Wenn ihr ganz genau darauf achtet, euer Bewusstsein wie eine Art Laserstrahl oder Suchscheinwerfer benutzt, werdet ihr merken, dass in eurer Nase, in eurer Nase, der Atem auf eine bestimmte Stelle in der Nasenwand aufschlägt oder dort ankommt. Fixiert euer Bewusstsein mal und versucht herauszufinden, wo auf in der inneren Nase oder dem Nasenflügel kommt die Luft an. Ihr werdet dort eine Empfindung spüren, vielleicht eine kühle Empfindung oder eine etwas angespannte Empfindung. Vielleicht ist diese Empfindung auch in einem der Nasen Löcher stärker als in einem anderen. Mhm. dieser Spannung bitte nicht vergessen, tief zu atmen und auch wieder auszuatmen. Wie die Wellen an einem Ozean, die ruhigen Wellen an einem Ozean, kommt der Atem an bei euch und geht auch wieder raus. Was denkt, ist das nicht gut und ist nicht schlecht. Es sind Gedanken, die in euch reinkommen und wieder aus euch herausgehen. Wie Flugzeuge vielleicht an einem modernen Flughafen. Aber wir schenken ihnen keine Aufmerksamkeit. Sie können kommen und gehen. Unser Bewusstsein versuchen wir zu lenken auf den Atem. Wenn es uns gelingt, dem Bewusstsein nur auf den Atem zu richten, werden wir feststellen, dass die Gedanken anfangen, ruhig zu werden. Schauen auf unseren Atem, aber eben auf diese ganz spezielle Stelle, wo der Atem reinkommt. Dieses kleine Tor sozusagen, durch das der Atem in uns hereinkommt. Machen wir noch eine letzte kleine Reise. Wir gehen zu unserer Schädeldecke, zum höchsten Punkt. In unser Bewusstsein gehen wir dorthin. Obwohl wir weiterhin ein- und ausatmen, genau wie die ganze Zeit, als wir darauf geachtet haben, geht unser Bewusstsein jetzt nicht mehr so sehr in den ein- und ausströmenden Atem, sondern eben auf unsere Schädeldecke, auf den höchsten Punkt in unserem Körper. Vielleicht haben wir ein bestimmtes Gefühl, vielleicht fühlen wir uns zeitweilig mal plötzlich wohl, vielleicht werden wir erinnert, dass das ja die Yogis auch machen, aber wir schenken diesem Gefühl keine Beachtung. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es kommt und es geht. Jetzt gehen wir zu unseren Schultern, der rechten und der linken Schulter, herunter und konzentrieren uns, ob wir vielleicht eine Empfindung wahrnehmen können in der Schulter, irgendetwas oder in der Schulterpartie. Es mag sein, dass wir uns nur bewusst sind, also das sind meine Schultern. Es mag sein, dass wir rechts oder links eine kleine Muskelverspannung spüren. Wir können uns auch darauf konzentrieren, wo unsere Kleidung vielleicht auf unserer Schulter ruht. Es geht uns darum, eine Empfindung zu bekommen. Nicht vergessen zu atmen, aber nicht gezwungen. Wir gehen weiter durch unseren Oberleib. Wir gehen zu unserem Gesäß langsam runter. In einer Art fegenden Bewegung. Dann gehen wir durch unser rechtes Bein und wir sehen, ob da irgendwelche Empfindungen sind. Es geht uns um Empfindungen, wie mit einem Suchscheinwerfer, der ein unbeleuchtetes Gelände entlang geht, um vielleicht einen Baum zu finden oder irgendein Objekt, gehen wir durch unseren Körper hindurch, um auf diese Weise eine Empfindung zu spüren. Wir gehen langsam durchs rechte Bein, jetzt zu den Füßen. Nicht vergessen zu atmen. Wir gehen langsam jetzt zu unserem linken Bein, zu dem Gesäß besser, wo das linke Bein anfängt, dann herunter nach unten zum Fuß, durch alle Partien, die in diesem Bereich sind. Kehren wir wieder zurück und richten unsere ganze Aufmerksamkeit wieder auf unsere Atmung. Den ein- und den ausströmenden Atem, das ist alles, was uns in diesem Augenblick interessiert, wo wir unser Bewusstsein haben. Wir machen das jetzt für ungefähr 30 Sekunden und dann machen wir die Augen auf. Wir üben uns in Gleichmut. Bleiben einfach dabei. Hallo wohl. Herzlich willkommen. Ich möchte sagen, warum machen wir das? Machen wir das, um zu sehen, wie müde wir sind? Die Sache ist, was ihr eben so ein bisschen durchgemacht habt, ist eine Übung, die einen Menschen entspannt. Diese Übungen sind schon inzwischen ist das Allgemeingut in jeder esoterischen Veranstaltung, dass man das mal macht, aber auch bei Managementveranstaltungen findet man diese Übung sehr oft. Es gibt im Christentum eine Übung, die ich ganz fantastisch finde, und ihr könnt euch, um das vielleicht mehr zu fragen, bei Angela erkundigen, die Übung, wo man den Atem mit dem Gebet verbindet, das Herzensgebet. Und da auch hier bekannt ist, wie wichtig es ist, den Geist zu fixieren oder den Geist zu besänftigen und zu beruhigen. Krishna sagt, Für einen Menschen mit ungezügeltem Geist ist Selbstverwirklichung ein schwieriges Unterfangen. Demjenigen aber, dessen Geist beherrscht ist und der sich mit geeigneten Mitteln bemüht, ist der Erfolg sicher. Das ist meine Meinung. Und er sagt, o starkarmiger Sohn Kuntis, es ist zweifellos sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln, aber durch geeignete Übung und durch Loslösung ist es möglich. Wenn Krishna von der geeigneten Übung spricht, meint er nicht diese Atemübung. Das ist ganz, ganz wichtig. Die geeignete Bemühung ist, dass man versucht, das Bewusstsein immer wieder auf den höchsten Herrn zu lenken, sagt Vishwanatha Chakravarti Thakur in seinem Kommentar zum Abhyasa. Ich wollte jedoch diese Übung einfach mal mit euch machen, um euch einfach mal zu zeigen, dass es möglich ist, das Bewusstsein zu lenken. Habt ihr vielleicht gemerkt, ihr konntet ihn, habt ihr es auf die Nase lenken können oder ging es zu schnell? Man konnte. Konntet ihr das Bewusstsein nach oben lenken, zur Schädeldecke? Und dann so durchgehen, durch den Body? Konntest du nicht? Hat geklemmt irgendwo. Zu müde. Ja, dann geht es natürlich, das ist ganz wichtig bei diesen Seminaren. Wir haben es extra, wir wollten noch einen Mantra-Yoga-Shop da reintun, Mantra-Yoga-Workshop reintun und haben uns dann entschieden, das nicht zu tun. Bitte schlaf genug. Das ist eine Wissensaufnahme, ist nicht möglich, wenn man müde ist. Muss ich mir auch immer wieder sagen. Also, wie ging es, wer konnte das Bewusstsein überhaupt nicht lenken? Also, das will man mal sehen. Wer konnte es lenken? Gut, ja, das ist. Vielleicht hatte ich religiöse Schwierigkeiten, das mal zu machen, weil ich das noch nie gemacht habe. Vielleicht, aber, also, jetzt, ich habe fast alle sich melden sehen. Wenn es nicht geht, macht es auch nichts. Aber die normale Erfahrung ist, wenn man nicht übermüdet ist und wenn man keine Zweifel hat, ob das jetzt, ob man es machen sollte oder nicht, dass es eigentlich geht. Nicht? Das ist eigentlich möglich. So, im spirituellen Leben ist es wichtig, dass man das Bewusstsein lenkt auf den höchsten Herrn am Tag. Das ist eine Übung. Abhyasa nennt sich das. Genauso wie die Übung, die wir eben gemacht haben, eine Yoga-Übung war, wo es einfach um Übungen geht. So geht es im spirituellen Leben, im Krishna-Bewusstsein darum, sich zu üben. Mit Disziplin, sagt constant discipline of cultivation of consciousness of the Supreme Lord. Nicht? Das ist die Übung, die ein Devotee machen muss. Immer wieder das Bewusstsein vom Sarg der Mittelmäßigkeit zum Leben zu bringen und auf Krishna zu richten. Das ist das. Gestern habe ich einen Satz gesagt, meistens sehen wir nicht, sondern übersehen. Meistens tun wir unser Bewusstsein nicht richten auf Krishna und sehen deswegen auch Krishna in unserem Leben nicht. Wir sehen ihn nicht in den. Wenn wir das aber mal gelernt haben, können wir ihn sogar in den Schneeflocken sehen. Nicht? Wie Prabhupada fand das Sonnengebet von Franziskus von Assisi sehr gut, was ich euch an dieser Stelle ganz im Zuge der interreligiösen hier gerne vorlesen möchte. Das Lenken des Bewusstseins auf Krishna ist etwas, was in allen Traditionen machen. Wenn wir das als Hare Krishna Devotees nicht hinkriegen, vielleicht ist es dann gut, wenn wir aus anderen Traditionen uns kurz inspirieren lassen, um das bei uns zu finden. Seite 69. Ich möchte euch das mal sagen, wie das ist eine sehr schöne Sache sein kann. Und ich glaube, es ist deswegen. Ich bin noch am Anfang. Nachher komme ich zu sehr, sehr spirituellen, also zu, in unserer Tradition. Falls jemand hier. Sei gelobt, mein Herr, mit all deinen Kreaturen. Sonderlich mit der hohen Frau, unserer Schwester der Sonne, die den Tag macht und mit ihrem Licht und See leuchtet. Sei gelobt, mein Herr. Eigentlich ist die Übersetzung, also Professor Weber hat mir das gesagt, durch den Bruder Mond. Der Mond lobt dich und die Sterne. die du am Himmel geformt, in köstlich funkelnder Ferne. Sei gelobt, mein Herr, durch den Bruder Wind. Der Wind lobpreist den Herrn. Und für Luft und Gewölk und heitres und jegliches Wetter. Sei gelobt, mein Herr, durch die Schwesterquelle, die so nützlich ist, gering und köstlich und keusch und helle. Sei gelobt, mein Herr, durch den Bruder Feuer, durch den du erleuchtest die Nacht. Und das, was ich hier sehr schön finde, sei gelobt, mein Herr, durch die Schwester Tod, die Herbe, der kein Lebender entrinnen kann. Das ist eine Sicht, die auch in anderen Traditionen geübt werden, die wirklich eine höhere Verbindung anstreben, dass sie den Geist lenken, immer wieder auf die höchste Herr. Das ist eine Disziplin, eine Yoga-Übung. Was wir machen, heißt übrigens Bhakti-Yoga. Es hat mit Yoga was zu tun, eine Disziplin. Genauso wie man also in anderen Traditionen das Bewusstsein lenkt durch Atemübungen und diese Dinge, kann man in unserer Tradition das Bewusstsein direkt durch die Hilfe der Schriften, durch die Hilfe von Devotees des Herrn auf Krishna lenken. Krishna. So, jetzt bin ich mal sehen. Ich finde es toll, wir kommen unglaublich gut voran. Ich möchte jetzt vor Ende, wir haben glaube ich bis 13.30 Uhr, ist das richtig? Ich möchte euch eine kleine 10 Minuten gönnen, eine kleine Pause. Bitte seid so gut, euch nicht von euren Gedanken ganz weit weg zu bringen. 10 Minuten wollen wir als 10 Minuten respektieren, denn wir haben sonst Schwierigkeiten, rechtzeitig anzufangen. Wieder. Also es ist nicht wunderschön hier, wenn die Sonne scheint, als in Goloka Dham. Das muss man doch mal sagen, nicht? Krishna. Es ging uns in der letzten Übung, die wir gemacht haben, darum festzustellen, dass wir unser Bewusstsein lenken können. Ich sehe hier ein Bild von Krishna auf dem Boden, was, wenn es geht, dieses Seminar ist nicht nur ein logisches Seminar, sondern es geht da um spirituelle Dinge. Bitte versucht die Mappen nicht auf den Boden zu legen, weil wir brauchen nachher die Barmherzigkeit letztendlich. Das heißt, Dinge, die nicht in unserer Kontrolle sind. Und hier geht es, ich möchte es nochmal gerne sagen, weil es für mich sehr wichtig ist, dass ihr das Seminar auch erlebt als das, wie es intendiert ist. Ich bin mir völlig darüber bewusst, dass was ich sage, Bereiche sind, die nicht so oft diskutiert werden in unserer spirituellen Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Es ist nicht Aufgabe eines Acharyas, das heißt eines Vertreters einer spirituellen Tradition, diese Dinge so ausführlich zu erklären. Es sind Dinge, die in der eigenen Arbeit anstehen, wenn man merkt, dass sie anstehen. Was aber immer wieder unsere Tradition sagt, ist, dass diese Dinge sehr, sehr wichtig sind, damit wir sie einsetzen können auf die höheren Dinge. Was wir heute besprechen, diese Dinge mit Sanskaras und der Kraft des Bewusstseins, sind Allgemeinplätze in der spirituellen Tradition Indiens. Das ist so einfach und so klar, dass man sich darüber nicht unterhalten muss. Das wird in der Bhakti-Tradition nicht so groß erwähnt. Deswegen, ich denke aber trotzdem, dass wir, wenn wir ein bisschen nochmal zurückgehen und nicht immer mit den allerhöchsten Themen anfangen, mir steht der Sinn auch nach Höherem als das, was ich hier erkläre am Anfang. Mir ist aber sehr wichtig, wenn wir nicht immer einen Schritt machen und eine unmögliche Persönlichkeit versuchen zurückzulassen, dann wird es nicht so einfach sein, voranzukommen. Dinge wie Wahrhaftigkeit, und so weiter, die ja auch mit der Eigenwahrhaftigkeit beginnen, sind ganz, ganz wichtig. Also ganz wichtig und nicht zu überspringen. Es ist wichtig, dass man diese Dinge mit einbezieht. Ich möchte euch jetzt gerne zum bitten, für ganz kurze Zeit auf euch nochmal eure Übungsseite Nummer 1 durchzulesen. Warte bitte noch. Und euch einen Punkt auszusuchen, wo ihr was geschrieben habt. Und zu sehen, ob ihr dieses Verständnis, was ihr habt, vielleicht versuchen könntet, in eurem Leben mit einem anderen Verständnis auszuwechseln. Könnt ihr vielleicht irgendwas entdecken? Ich würde zum Beispiel gerne ein Beispiel geben, was ich meine. Ich habe hier geschrieben, es muss auch etwas sein, was nicht das Allerprivateste ist, was man gerne mit der Öffentlichkeit. Hier zum Beispiel, 18. Folgendes Wort charakterisiert mich am besten. Da habe ich geschrieben, üben. Ich muss immer diese Erkenntnisse, die ich mache, üben. Das ist so mein Leben geworden seit einiger Zeit. Besonders jetzt, ich bin ein bisschen alt geworden und da in dieser Zeit 45, 46 Jahre muss man aufpassen, dass man nicht so unzufrieden ist mit dem Leben. Nicht? Das ist ganz natürlich und ich muss üben, zu verzeihen. Ich muss üben, ein bisschen meine Demut zum Beispiel und so weiter. Könnte ich vielleicht da etwas anderes hinschreiben? Folgendes Wort charakterisiert mich am besten. Und da fällt mir sofort auf, ich möchte mein Leben mehr auf Vertrauen aufbauen. Das fällt mir auf. Also es geht darum, wie können wir versuchen, die alten Dinge, die wir haben, die alten Verständnisse, mit einer spirituelleren Art, die wir als richtiger empfinden, auszuwechseln. Mein Beispiel ist, merke ich gerade, nicht sehr gut. Hier, die Wahrheit, hier habe ich was. Das hätte ich sagen sollen. Die Wahrheit, in Wahrheit ist die Zukunft, also das ist Nummer 5, in Wahrheit ist die Zukunft unsicher. Da würde ich lieber dran setzen, daran arbeite ich auch im Augenblick. In Wahrheit ist die Zukunft sicher, wenn ich mich auf Krishna vertraue. Nee, also es geht darum, so die Grundüberzeugung, die wir haben, mit einer spirituelleren Grundüberzeugung zu ersetzen, an der wir arbeiten wollen. Vielleicht fällt uns eines ein. Ja, geht ihr vielleicht mal durch? Wir haben 2 Minuten und dann würde ich euch bitten, das ganz kurz vorzutragen. Also es sollte etwas sein, was ihr mit der Öffentlichkeit teilen möchtet, ohne euch da das Gefühl zu haben, dass ihr etwas Unangenehmes, dass es euch unangenehm ist. Nicht? Ich werde dann sehen, wer was sich meldet und dann können wir diese Meldung nehmen. Gut. Ich muss sagen, ich möchte euch bitten, mir eine zweite Chance zu geben. Ich habe das Gefühl, dass ich es noch nicht gut genug ausgedrückt habe. Ich bin sehr unzufrieden durch diesen Beitrag, den ich eben gemacht habe. Bei diesen Sachen, ich werde nie gut genug sein. Das war eines dieser Sätze, die ich gesagt hatte. Ich bin gut genug, das zu tun, um meine Lebensmission zu erfüllen. Ich habe keine Kraft, mein Leben zu ändern. Mit Krishnas Hilfe kann ich leicht das erreichen. Ich bin einfach wie meine Mutter. Ich kann leicht aus den Fehlern meiner Mutter lernen. Ich meine diese Dinge. Ist es klar, was ich meine? Wie könnt ihr bei diesen Sachen, die ihr da aufgeschrieben habt, besser ans Leben herangehen, mit spirituellen Dingen daran gehen? Wo merkt ihr, dass eure Überzeugung eigentlich nicht so, ist nur eine Überzeugung, Sankskara, ist aber nicht unbedingt wahr, und ist nicht förderlich für euch. Es bestimmt euch einfach nur. Es braucht nur eins zu sein. Ihr könnt natürlich auch mehr sehen. Seht, ihr seid ganz schön da. Habt ihr es? Ich wundere mich, dass ihr seid noch, ihr blickt noch nicht auf. Ja, gut. Ich würde sagen, könntet ihr vielleicht vorkommen und hier am besten von hier sprechen und den, damit es gleich auf Mikrofon drauf ist. Oh, das klingt vielleicht abschreckend. Also damit jeder von euch sich verständlich macht. Wer hat irgendetwas, was er mitteilen möchte?
Ja, ich würde sagen, ich habe eben mal ganz zart noch jemanden gefragt. Ich habe festgestellt, das sind doch einige sehr private Dinge, die man nicht so gerne an die Öffentlichkeit nennt sich, dass man ein Reiz kommt, Texte vom ganzen Kopf und wie das ganze Reiz ist. Ich kann gut verstehen, wenn es ein bisschen persönlich ist. Ich kann auch gut verstehen, weil ich versuche ein bisschen sensibel auf euch zu sein, dass nicht so ganz einfach ist und dass ihr vielleicht immer noch diese alte Grundüberzeugung haben, ich kann mich nicht verändern. Das ist mir too much. Das ist einfach, das jetzt rauszufinden und so, das ist mir so unangenehm. Ich bin froh, wenn ihr ein bisschen bewegt seid und ein bisschen unangenehm. Nachher, worum es mir geht bei diesem Seminar ist, es geht tatsächlich nur, diese Dinge zu verändern, wenn wir die Kraft der Überseele haben, wenn wir die Kraft Gottes haben, wenn wir mit ihnen in Verbindung treten. Nicht? Aber wir müssen jetzt erstmal sehen, wo wir sind, wo unser Ausgangspunkt ist. Wir haben jetzt Bernd, der hat was Schönes, ich weiß schon, was er sagen wird, also lass uns Bernd jetzt hören.
Ich habe den Punkt 6 ausgewählt, weil das eigentlich Stereotyp ist, wenn ich draußen mit Menschen spreche und so, und die haben Probleme. Da geht es meistens immer um irgendwelche Sachen, die halt leidvoll sind. Und für mich, also meine Grundüberzeugung, spontan sage ich da immer, das Leben, das ist leidvoll. Weil egal, was man sieht, was man betrachtet, alles ist irgendwie durch Zeit begrenzt. Selbst das bisschen Glück, was man manchmal genießt, ist manchmal nur ein Moment oder wie gesagt. Und ich finde aber, das Leben ist nur leidvoll dann, wenn man es in falschen Zusammenhang sieht, wenn man also Krishna also aus der Sicht ausklammert und alles ohne Krishna sieht, dann ist es wirklich leidvoll. Ist es nicht leidvoll aus dem Grund, wenn man sieht, dass es alles eigentlich Krishnas Arrangierungen sind und dass man aus einer leidvollen Situation auch was Positives sehen kann, weil man ja einfach daraus lernt, weil das Leben ist ja eigentlich eine Schule, ne, durch die man durchgehen muss von Anfang bis zum Ende, von Geburt bis zum Tod. Und deshalb meine ich, dass ich da selber auch bei mir mich bemühen muss, einfach auch in leidvollen Situationen nicht irgendwie in Zorn auszubrechen oder resigniert zu sein, sondern das einfach immer mich daran zu erinnern, wenn irgendwas Leidvolles kommt, auf das Gefühl hin, einfach, dass der Geist einfach umschaltet und sagt, okay, das kommt von Krishna, das ist irgendwas, da musst du sehen, irgendwas musst du dabei lernen bei der ganzen Sache. Und dort irgendwie nochmal auf den Hinweis zu reagieren. Und meistens ist es so, wenn man in die Geisteshaltung reinkommt, dann kommt da meistens gleich die Antwort. Und das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte.
Danke, danke. Hat jemand, vielen herzlichen Dank, Bernd. Also hier sehen wir, jemand sieht, früher habe ich immer, hätte ich so, das war meine erste Reaktion, das Leben ist leidvoll, jetzt sieht man, mit Krishna kann man das anders machen. Wo ist es noch, wer möchte noch was sagen? Ja.
Ich habe Nummer 14 gewählt und ich versuche es kurz zusammenzufassen. Also Beziehungen, es geht um die Beziehungen.
Was hast du denn zuerst geschrieben und was ist die, wie ja. willst du das auswechseln?
Ja, ich habe geschrieben, dass die Beziehungen sind immer zerbrechlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist. Oder, ja, zerbrechlich, ja. kann man schon sagen.
Ja.
Gut, Beziehungen sind zerbrechlich und man muss sie pflegen oder bewässern, immer, also regelmäßig, wie eine Pflanze. Und dann habe ich den zweiten Satz geschrieben, also als positive Alternative, also spirituelle Alternative habe ich geschrieben, dass die Beziehungen sind immer, die können immer schön und feste Beziehungen, die können fest sein, wenn Krishna im Mittelpunkt steht, also in einer Beziehung, wenn sich um Krishna dreht.
Schön, also vielen herzlichen Dank. Das ist sehr. Ja, bitte, du hast schon mal nicht.
Ich habe noch ein paar gemacht, ich kann die einfach vorlesen, das sind nur kurze Sätze. Zweitens, ich habe Angst, schon wieder im gleichen Trott zu enden. Und jetzt habe ich geschrieben, ich habe Angst, schon wieder Krishna die Kontrolle wegzunehmen. Jedes Mal, wenn ich etwas Neues ausprobiere, passieren mir Fehler. Jedes Mal, wenn ich etwas Neues ausprobiere, muss ich von Neuem lernen, mich von Krishna abhängig zu machen. Wann immer
ich... Das habe ich auch übrigens geschrieben. Toll, danke dafür.
Vielleicht noch ein, wenn immer ich bete, bin ich abgelenkt. Und das habe ich gerade eben, also wenn immer ich bete, habe ich erst geschrieben, muss, aber so wie geschrieben, wenn immer ich bete, kann ich eine besondere Bemühung machen, an Krishna zu denken.
Könntest du nochmal wiederholen? Ja?
Wenn immer ich bete, kann ich eine besondere Bemühung machen, an Krishna zu denken.
Aha, schön. Danke. Hat noch jemand etwas, was er ganz kurz mit uns teilen möchte? Oder wir haben, glaube ich, merkt ihr, ist mir auch aufgefallen, wie ihr gesprochen habt.
Ich habe auch deswegen die Übung selber gemacht. Wir bewegen uns hier auf unsicherem Eis. Das ist neu. Hoffentlich vergesse ich das jetzt nicht. Hoffentlich stelle ich in die Beziehung Krishna rein. Hoffentlich, wenn ich bete, tue ich mal meine Aufmerksamkeit auf Krishna raus. Hoffentlich und so weiter. Wir bewegen uns, wir sind zerbrechlich. Das heißt, ich möchte euch etwas sagen. Wenn wir uns dem Heiligen nähern, müssen wir erzittern. Wenn wir nicht erzittern, ist es nicht das Heilige, was wir machen. Die Seminar, die höhere Verbindung ist nicht was Einfaches, ist nicht was Unanspruchsvolles, etwas, wo wir so salopp reingehen, wie wir einen Stein über die Straße kicken, sondern das sind lebensverändernde Dinge. Das sind auch nur Dinge, die wir machen werden, wenn wir mal lernen, ein bisschen unter die Oberfläche zu schauen von unserem Leben und ein bisschen tief gehen. Und eins möchte ich ganz sagen, dieses Seminar, es ist nicht die Lösung für irgendetwas. Es bietet einfach nur Möglichkeiten an, Denkmöglichkeiten, in eine bestimmte Richtung zu kommen. Wir haben jetzt 1.30 Uhr. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit und auch an diesem etwas innerlichen Erbeben, was man in der Zuhörerschaft... Ich will nicht etwas in euch reininterpretieren, etwas, so eine kleine, ja, we are walking over thin ice, wir gehen über dünnes Eis, glaube ich, wird uns bewusst, dass wir Hilfe brauchen auf diesem Weg, dass wir an unserer Beziehung zu Krishna arbeiten wollen. Wir werden jetzt aufhören mit diesem Teil. Ich möchte euch bitten für eine ganz, ganz wichtige Übung. Das ist unsere letzte Übung, die diesen etwas, sagen wir mal, dieses auf das eigene Unterbewusstsein konzentrierte Ansatz hat. Ich möchte euch dann zurückgehen. Es geht nämlich darum, das, was wir jetzt gelernt haben oder was wir jetzt kurz mal uns angeschaut haben, zusammenzubringen in etwas, was ich genannt habe, eine Übung, die ich genannt habe, mein Idealleben. Es ist eine ganz interessante Übung, die wir machen werden, wenn wir zurückkommen. Bitte kommt zurück um 16 Uhr, ne?
Ist es richtig? Aber bitte schlaft auch. Ich möchte euch einen alten Tipp der Rastafarian, also der Rastexperten geben. Legt euch auf die linke Seite, dann könnt ihr schneller verdauen, weil die Leber links ist und ihr habt eine schnellere Rast. Seid schneller weg und seid dann gut ausgeruht um 16 Uhr. Wir werden anfangen mit einer Videoeinspielung. Seid bitte rechtzeitig. Und vielen herzlichen Dank, dass ihr mitmacht. Also es ist für mich eine sehr, wie soll ich mich ausdrücken, eine sehr berührende Erfahrung, weil es eben auch Themen sind, die ein bisschen tiefer sind. Gut, alles Gute und bis 16 Uhr ein gutes Brassadieren und ein gutes Rastieren. Hare Krishna.
Ich dachte mir, dass wir diese Nachmittagssession so ein bisschen zum Aufwachen und zum aufs Neue wieder reinkommen mit einer kleinen Einspielung, Videoeinspielung anfangen. Eine Videoeinspielung, die so ein bisschen aufs Karma aufmerksam machen soll. Malati wird uns ganz kurz erzählen, was das für eine Videoeinspielung ist.
Also der Film heißt Flug und es geht um einen Hund, der sich an sein früheres Leben als Mensch erinnert, der einen Unfall hatte und einen sehr plötzlichen Todes gestorben ist und als Hund dann die Erinnerung wiederfindet und zurück in dieses Leben geht und Kontakt mit seiner früheren Familie aufnimmt. Und den Aufschnitt, den wir sehen, da erinnert er sich zum ersten Mal an seine frühere Existenz. Und es ist ein bisschen witzig gemacht, weil die Hunde haben menschliche Stimmen und kommunizieren so miteinander. Also das wundert euch nicht, wenn ihr plötzlich, wenn die miteinander anfangen zu sprechen. Das ist also das Stilmittel des Films.
Und woher weißt du, wer Schneewittchen ist? Das ist etwas, das du aus deiner Vergangenheit hast. Du hast es in deinem Buch gelesen.
Natürlich, ja nicht.
Siehst du das nicht ein? Du willst es nicht sehen. Du belügst dich selbst.
Ich bin damit zufrieden, was ich bin.
Aber ich nicht. Ich wohnte in einem Haus. Ich hatte eine Familie. Ich habe schon mal gut gelebt, Rambo.
Das tust du jetzt auch sogar verdammt gut.
Ich muss sie hier nicht.
Gut, wenn du hinter Menschen herjagen willst, die in deinem Kopf sind, dann kannst du das alleine tun. Du brauchst dich bei mir nicht mehr blicken zu lassen.
Eine Schönheitsfarm ist es.
Tierversuche.
Das ist er.
Sie haben recht. Er hat gerade die richtige Größe.